mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Mörderische Heimat, deinem True-Crime-Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Und deine Region, das ist in diesem Fall Rheinland-Pfalz. Denn unsere aktuelle Staffel befasst sich mit 6 Fällen aus eben diesem Bundesland. Und heute kommt ein weiterer dazu. Und ein weiterer dazu, das passt auch als Überleitung zum zweiten Mann am Mikrofon. Hallo Zeno.
Hallo Shaggy, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Nachbarn. Es ist wieder soweit, 14 Tage sind vergangen und wir haben einen weiteren Fall aus Rheinland-Pfalz mitgebracht. Wobei du den heute mitgebracht hast, Shaggy.
Ja, ne? Das stimmt. Es ist ein Fall aus der Landeshauptstadt, nämlich aus Mainz. Und mit Mainz verbinde ich einiges, denn hier habe ich Improvisationstheaterkurse gehabt und war somit auch des Öfteren vor Ort Mainz. Okay. Und ich finde eine sehr sympathische Landeshauptstadt. Nicht zu klein, aber vor allen Dingen auch nicht zu groß.
Ja, das stimmt. Das ist gut zusammengefasst für Mainz, ja.
Was hast du denn für Ideen zu Mainz? Verbindest du etwas mit dieser wunderbaren Stadt?
Ja, auf jeden Fall. Zu Mainz habe ich tatsächlich einen etwas engeren Bezug. Nicht nur, weil es von meinem Wohnort hier in Frankfurt nur einen Katzensprung entfernt ist, sondern weil ich auch mal ein Praktikum beim Landessportbund Rheinland-Pfalz in Mainz gemacht habe.
Ja, wirklich? Ja, ja, in meinem Studium.
Ich habe ja Sport in Trier studiert, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Und da mussten wir auch gleich 2 Praktika ableisten und eines davon habe ich dann in Mainz gemacht. Und außerdem, das hatte ich glaube ich auch schon mal in der ersten Folge erwähnt, dass meine Schwester in Mainz studiert hat und auch dort heute noch arbeitet. Beim ZDF arbeitet sie und da bin ich dann öfters mal. Böse Zungen würden behaupten, ich bin dort öfter bei ihr, als sie lieb ist.
Ja, ich kenne sie.
Ja, stimmt. Ja.
Warst du auch mal mit deiner Schwester auf dem Unigelände unterwegs?
Ja klar, die Johannes Gutenberg Universität war nicht weit weg von der Wohnung meiner Schwester und ich habe sie ab und zu mal auch zur Uni begleitet oder wir waren zu den Studentenpartys in der sogenannten Muschel, erinnere ich mich da. Das war ein Gebäude, das wie so eine Muschel geformt war. Oder im Inter 1 hieß das, glaube ich. Das war auch so eine kultige Wohnheimbar auf dem Unigelände. Ganz legendäre Abende haben wir da verlebt.
Ja. Ja, dann wird das heute für dich sehr spannend, denn unser Fall spielt nicht nur in Mainz, er spielt vor allen Dingen auch genau auf dem Campus, den du gerade beschreibst, also auf dem Unigelände in Mainz.
Okay, da bin ich gespannt.
Ja, dann lass uns mal reinhören, um was es heute genau gehen wird.
Im Mai 1981 kontrolliert die Polizei einen Mann in Alzey, der sich an einem 10-jährigen Mädchen vergangen haben soll. Als die Beamten den Mann näher unter die Lupe nehmen, stellen sie fest, dass ihnen da ein dicker Fisch ins Netz gegangen ist. Der Mann hält seit Jahren vor allen Dingen immer wieder Studentinnen der Universität in Mainz in Atem. Ist er vielleicht der lange gesuchte Uni-Hammermörder?
Na, das klingt ja schon mal heftig. Wir befinden uns also erstmal in Alzey oder jetzt in Mainz?
Beides. Wir beginnen aber zunächst einmal genau dort, wo Philipp gerade eingestiegen ist. Wir sind im Jahr 1981. Da wird eine 10-jährige Schülerin aus sexuellen Motiven zwischen Ingelheim und Gau-Algesheim überfallen und schwer am Kopf verletzt. Als Tatwaffe hat ihr Peiniger einen Hammer dabei. Damit schlägt er dem Mädchen auf den Kopf, aber sie hat Glück im Unglück, denn ein Zeuge taucht plötzlich auf. Der Angreifer lässt von ihr ab und flüchtet. Aber der plötzlich aufgetauchte Zeuge hat sich das Auto und einen Teil des Kennzeichens gemerkt und kann somit eine sehr genaue Beschreibung abgeben.
Ah, okay, gut.
Ja. Jedenfalls geht direkt eine Fahndung nach dem Fahrzeug raus und kurz darauf entdeckt eine Streife das Fahrzeug tatsächlich unweit vom Tatort. Der helle PKW steht am Stadtrand von Alzey, auf einem Feldweg geparkt und das Interessante, der Fahrer liegt direkt neben dem Fahrzeug, ganz entspannt im Gras und liest ein Buch.
Okay. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch tatsächlich der Täter ist, oder?
Ja, genau.
Okay. Dann lässt das natürlich schon auch einige Rückschlüsse zu. Mal angenommen, du würdest jemanden überfallen und mit einem Hammer attackieren. Also weit hergeholt, ich weiß, aber dennoch, bevor du den oder diejenige aber totgeschlagen hast, wirst du gestört und musst abhauen. Was würdest du da wohl als erstes machen?
Ja, ich habe mich zwar noch nie genötigt gefühlt, jemanden mit einem Hammer zu schlagen, aber ich würde abhauen und so schnell wie möglich untertauchen.
Ja, richtig. Ne? Und du würdest Panik bekommen, dass dich das Opfer oder der Zeuge identifizieren kann. Du gehst nach Hause und versuchst dich so wenig wie möglich irgendwo draußen wahrscheinlich blicken zu lassen.
Ganz genau, ja, klar.
Was du jedenfalls nicht machen würdest, du würdest dich nicht ein paar Meter weiter ins Gras legen und erstmal gechillt ein Buch lesen.
Ja, wohl weniger. Ja.
Das heißt, du musst entweder einen kompletten Schaden haben oder so von dir und deinem Handeln überzeugt sein, dass du denkst, dass man dir sowieso nichts anhaben kann.
Ja, das stimmt. Und bei ihm würde ich sogar sagen, dass beides zutrifft.
Sowohl der Schaden als auch der, okay. Es könnte aber auch bedeuten, dass er das nicht das erste Mal gemacht hat. Vielleicht kennt er das Gefühl bereits und kann damit mittlerweile sehr entspannt mit umgehen.
Sehr gut, Zeno, ganz genau. Aber da kommen wir gleich zu. Wir kehren erst noch einmal zurück zu dem abgestellten Fahrzeug und dem Mann im Gras.
Okay, gut.
Also der Mann heißt Bernd B., ist 27 Jahre alt und Studienreferendar. Das heißt, er hat gerade sein Referendariat abgeschlossen und ist sozusagen Beamter oder Lehrer auf Probe.
So eine Art Studienrat oder so.
Ja, ich glaube, so nennt man das heute. Ja,
bin auch nicht sicher. Ja.
Jedenfalls kontrollieren die Beamten den Mann und werden im Fahrzeug auch fündig. Dort liegt noch die Tatwaffe in einer Plastiktüte verpackt. Der blutverschmierte Hammer, mit dem zuvor die 10-jährige Schülerin angegriffen wurde. Daher wird Bernd B. auch direkt mit zur Wache genommen, wo man ihn im Anschluss auch verhört.
Aus der Nummer kommt er wohl schwer wieder raus. Ne? Ja. Wenn die Polizei die Tatwaffe im Auto findet und das Opfer als auch der Zeuge ihn identifizieren können, dann ist das eine ziemlich klare Sache.
Er versucht auch gar nicht erst zu leugnen, also gar nicht. Er gibt die Tat an der Schülerin unumwunden zu. Aber einigen der Beamten kommt Bernd B. irgendwie bekannt vor. Die halblangen Haare, die Hornbrille, das helle Auto, das haben sie doch alle schon mal gesehen. Nur wo? Und dann fällt es ihnen ein, auf einem Fahndungsplakat eines bislang ungelösten Falls aus Mainz.
Also die Beschreibung auf einem Fahndungsplakat passt genau auf den Mann, der jetzt vor Ihnen auf der Wache sitzt.
Ja, nicht nur die Täterbeschreibung passt, auch der Modus operandi ist identisch. Denn in dem zurückliegenden Fall wurde das Opfer ebenfalls brutal mit einem Hammer zusammengeschlagen und Zeugen berichten von einem hellen Fahrzeug, das sich entfernte.
Okay, dann lass uns diesen Fall doch mal genauer anschauen. Der spielt in Mainz.
Ja? Das spielt sich genau gesagt am Montag, dem 28.03.1977 ab. Also gut 10 Jahre vor der Tat in Alzey. An dem Abend sitzt die 23-jährige Sportstudentin Silvia L. mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder beim Abendessen. Sie will danach nochmal zur Uni rüber.
Sie studiert Sport in Mainz.
Ja, Sport und Englisch sind ihre Studienfächer. Du hast ja auch Sport studiert, wie du
gesagt hast. Ja, von daher weiß ich, dass Mainz mit Köln zusammen die renommierteste Sportuniversität in Deutschland ist. Ich war da ein, zwei Mal und habe mir auch den Fachbereich angeschaut. Das ist richtig gut dort. Die haben auch einen eigenen Verein dort an der Uni, in der immer wieder Top-Athleten für Olympia zum Beispiel rausbringt. Ne?
Ganz genau, der USC Mainz.
Genau, so heißt der. USC, Universitätssportclub Mainz, glaube ich. Ne?
Ja, das weiß ich aber auch nur deswegen, weil auch Silvia dort als Übungsleiterin aktiv ist. Und genau deshalb will sie auch nochmal an diesem Abend dorthin. Sie will noch ein paar Stunden abrechnen, denn bereits ein paar Tage später will sie nach Schottland reisen. Und da sind ein paar Mark mehr in der Reisekasse vom Vorteil.
Ja, verständlich.
Ja. Gegen 19.30 Uhr geht sie los und verabschiedet sich bei ihrer Familie noch mit den Worten: Ich bin früh zurück. Dann verlässt sie das Haus und geht zu Fuß in Richtung der Mainzer Uni. Gegen 19.40 Uhr wird sie nochmal gesehen. Und zwar von einem ehemaligen Lehrer. Der kommt ihr zufällig mit einem Auto entgegen. Das ist dann auch leider der letzte Zeuge, der Silvia noch lebend gesehen hat.
Wie weit ist es denn von ihrem Zuhause bis zur Uni?
Nicht so weit. Also sie wohnt in Prenzenheim und zu Fuß sind das so circa 20 Minuten.
Ah, das kann ich bestätigen, denn genau dort in Prenzenheim hat auch meine Schwester gewohnt und wir sind dann wohl, ja, wahrscheinlich den gleichen Weg zur Uni gegangen wie damals diese Silvia.
Verrückt, ja. Da kannst du dich ja auch gut hineinversetzen, wie der Fußweg aussieht.
Ja, so einigermaßen, ja. Das ist jetzt aber auch kein abgelegener Fußweg, soweit ich mich erinnere. Das geht schon stramm durch Wohngebiete und durch vielbefahrene Straßen, also nicht der ideale Ort eigentlich, um jemanden etwas anzutun.
Richtig, ja. Aber dennoch findet sie auf dem Weg, denn sie kommt niemals dort beim USC an.
Kann man denn eingrenzen, wann die Tat passiert ist?
Ich greife jetzt mal vor. Die Obduktion ihrer Leiche wird ergeben, dass sie zwischen 20 Uhr und Mitternacht auf ihrem Mörder getroffen sein muss.
Okay. Wann findet man denn ihre Leiche?
Direkt am nächsten Tag. Das ist ein Dienstag, der 29. März 1977. Da geht ein Mann mit seinem Hund spazieren und stößt auf einem Feld auf die Leiche der Studentin. Silvias Leiche liegt dort mitten auf dem Feld.
Ist das denn weit von dem Ort entfernt, wo sie verschwunden ist, dieses Feld?
Nein, im Gegenteil. Das Feld liegt direkt hinter dem Heizwerk der Uni am Staudinger Weg. Das ist alles auch noch in der Nähe ihres Zuhauses, also unweit von Pretzenheim. Dort stößt der Spaziergänger auf die Leiche. Er kehrt sofort um und ruft von zu Hause die Polizei. Man sperrt den Fundort sofort ab, aber Spuren findet man kaum. Und dadurch ist auch zunächst die Identität des Opfers völlig unklar.
Ist denn klar, dass es ein Sexualmord war? Es könnte ja bis dato auch noch ein Raubmord sein, weil ein Geldbeutel und die Papiere fehlen.
Das stimmt. Ne? Aber bei der Obduktion wird dann schon klar, dass es sich um einen sexuell motivierten Mord gehandelt haben muss. Das Problem besteht zu Beginn darin, dass ihre Eltern sie nicht als vermisst gemeldet haben. Sie war zwar nicht wie angekündigt nach Hause gekommen, aber Silvia war erwachsen, ne? Und hätte auch bei ihrer Freundin schlafen können.
Ja, korrekt. Ja. Und wie stellt die Polizei die Identität des Opfers dann fest?
Ja, mit einer unkonventionellen Aktion, die man heute wohl so nicht mehr machen würde. Aber wir sind Ende der 70er Jahre. Die Polizei entscheidet sich, dass sie einen Lautsprecherwagen einsetzt und dabei die Beschreibung von Silvia durchgeben. Wer diese Person kennt, soll sich bitte umgehend bei der Polizei melden.
Und die Beschreibung ist auch brauchbar, die sie durchgeben anscheinend. Ne? War sie denn noch bekleidet oder hatte der Täter sie nackt auf dem Feld zurück?
Sie hatte noch Kleidung an und die ist auch so speziell, dass das tatsächlich hilft. Sie trug einen roten Wollmantel mit Kapuze, Blue Jeans und einen blau-gelben roten Wollschal und einen blau-gelb-rostbraun gestreiften Wollkragenpullover. Dazu ihre äußere Beschreibung blond, 1,68 groß und Anfang bis Mitte 20.
Und es melden sich auch Personen, die sie glauben, wieder zu erkennen.
Mehr als das. Also Silvias Eltern melden sich und geben an, dass ihre Tochter am Vortag nicht nach Hause gekommen sei. Die Polizisten nehmen sie mit ins Leichenschauhaus und die Eltern identifizieren daraufhin, ihre Tochter.
Ja, das ist schlimm.
Absolut, ja.
Du hast vorhin von der Obduktion gesprochen. Was kann man denn noch feststellen? Wie ist Silvia denn zu Tode gekommen?
Man geht zunächst einmal nicht davon aus, dass der Fundort auch der direkte Tatort war. Ihr Mörder hat sie wohl dort nur abgelegt. Zu der Todesursache kann man feststellen, dass sie erschlagen und erstochen wurde. Ihr Schädel weist schwere Kopfverletzungen von stumpfer Gewalt auf und Stiche in den Schläfen. Dazu wurden ihre Zähne zertrümmert. Eine Tatwaffe findet man nicht, aber man vermutet, dass es sich einerseits um einen Schraubenzieher handeln könnte, mit dem ihr die Stichverletzungen zugeführt wurden, und andererseits um einen Hammer.
Und inwiefern beides?
Zum einen weist der Schädel ja diverse Trümmerbrüche auf und zum anderen findet man seitlich an ihrer Schläfe diese Einstiche. Und noch etwas geben die Polizisten zu bedenken. Bei dem Täter könnte es sich um einen Linkshänder handeln.
Ah, wahrscheinlich, weil die Einstiche an ihrer Schläfe nur auf einer Seite zu finden waren und der Täter automatisch ja seine starke Hand benutzt hat, um die Stiche auszuführen.
Anzunehmen, ja.
Okay. Wir wissen, wann es ungefähr passiert ist und wo sie gefunden wurde. Und wir wissen auch letztendlich jetzt, was passiert ist. Wie geht denn die Polizei weiter vor, um zum Täter zu gelangen?
Da das mit der Öffentlichkeit so gut funktioniert hat, wählt man wieder so einen Weg. Man lässt große Plakate mit Silvias Gesicht darauf anfertigen und in der Uni und der Stadt aufhängen. Davon haben wir auch ein Foto. Hier, sieh mal, genau.
Ah, okay. Also es sind so richtig große Tafeln, sind das eher. Das stellen wir euch auch mal online bei Social Media zur Verfügung, damit auch ihr einen Eindruck davon bekommt, wie das ausgesehen hat.
Genau. Und auf den Plakaten steht der Hinweis, wer Hinweise auf Personen hat oder etwas Auffälliges beobachtet hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden. Man setzt dazu eine Belohnung von 3.000 Mark aus.
Und geht der Plan denn wieder auf?
Zumindest melden sich einige Zeugen. Zum einen der besagte Lehrer, der Silvia im Wagen entgegenkam und der sie als letztes gesehen hat.
Das finde ich immer wieder erstaunlich, wie gut sich viele Menschen an einzelne Situationen erinnern können. Manchmal ja sogar nach Jahren und Jahrzehnten. Also ich bin ja schon froh, wenn ich mich morgens im Spiegel noch erkenne.
Ja, das ist schon beeindruckend. Ist ja auch bei Aktenzeichen XY immer so beeindruckend gewesen, wenn dann Leute angerufen haben und sich noch einen Tag von vor 20 Jahren erinnern konnten.
Ja, oder? Das hatten wir auch schon mal in einem Fall gehabt. Ich glaube, der erste in der Staffel, ne? Mit Lolita Brieger. Ja.
Übrigens wird auch unser Fall später noch bei Aktenzeichen XY im Fernsehen gezeigt werden. Allerdings damals ohne Erfolg. Aber erst einmal zurück zur Plakataktion, denn die hat insofern Erfolg, als dass sich auch ein weiterer Zeuge meldet, der im besagten Zeitraum ein helles Fahrzeug gesehen habe, das sich gegen 20.35 Uhr mit hoher Geschwindigkeit vom Dahlheimer Weg kommend auf die Straße am Ostergraben und weiter zur Saarstraße entfernt habe. Dann sei es mit hoher Geschwindigkeit weiter auf die Autobahn Richtung Finden gefahren.
Helles Fahrzeug, ich habe den Link verstanden. Auch unser Buchleser im Gras fährt ja so ein helles Fahrzeug.
Der Buchleser, ja, gut aufgefasst. Aber es kommt noch besser, denn eine Zeugin meldet sich und ihre Aussage lässt die Ermittler aufhorchen. Denn die Studentin aus Frankfurt schildert, wie sie im Januar des gleichen Jahres ebenfalls auf dem Unigelände überfallen wurde und sexuell bedroht wurde.
Ja, es könnte also sein, dass unser Täter nicht das erste Mal aktiv geworden ist.
Richtig. Und tatsächlich, es melden sich nun immer mehr Studentinnen, denen Ähnliches widerfahren ist. Die 23-jährige Studentin aus Frankfurt, von der ich gerade schon berichtet habe, erklärt sehr detailliert, was ihr passiert war.
Im gleichen Jahr war das?
2,5 Monate vorher.
Aha.
Es ist genauer gesagt der Abend des 7. Januars 1977. Die Studentin war gegen 18.50 Uhr auf einem Parkplatz am Dahlheimer Weg, also einem Uniparkplatz der Universität Mainz, unterwegs. Dieser Parkplatz ist nur 300 Meter von Silvias Fundort entfernt.
Okay, okay.
Die Studentin hat dann plötzlich ein lautes Motorgeräusch gehört. Ein helles Auto raste auf sie zu. Der Fahrer hatte das Fernlicht angeschaltet, sodass sie stark geblendet wurde und nicht ausweichen konnte. Und es ist kaum zu glauben, aber das Fahrzeug hält genau auf sie zu und fährt sie an, sodass sie zu Boden stürzt. Der Fahrer steigt aus und bedroht sie. Schrei nicht, sonst bringe ich dich um. Dann sagt er, komm mit mir nach hinten, wo es dunkel ist.
Was meint er, sein Auto oder ein anderer Ort?
Er will sie in eine dunkle Ecke des Parkplatzes drängen. Sie schreit aber laut um Hilfe und schafft es zu fliehen. Der Fremde verfolgt sie einige Meter, bricht dann aber ab und verschwindet wieder mit seinem Auto.
Das heißt jetzt aber, wir haben jemanden, der den Täter ja beschreiben kann.
Genau, und das macht sie auch. Anhand dieser Aussage fertigt man ein Phantombild an. Und das zeigt einen jungen Mann, 18 bis 25 Jahre alt, 1,80 groß, schlank, dunkle Hornbrille, halblange Haare bis über die Ohren, dunkelblauer Parker.
Ja, wenn du da was hast, dann stellen wir auch dieses Phantombild natürlich gerne online.
Genau. Außerdem gibt diese Studentin an, dass er Hochdeutsch mit einer auffallend sanften Stimme gesprochen habe.
Damit kann man doch mal was anfangen, würde ich sagen. Und auch hier habe ich natürlich die Beschreibung unseres Lesers im Gras noch im Kopf. Das sollte tatsächlich wahrscheinlich der gleiche Mann sein, ne?
So ist es, ja. Die Polizei verteilt daraufhin weitere Flugblätter an der Uni, um herauszufinden, ob es noch weitere Opfer gibt. Und es melden sich immer mehr Frauen, die von ähnlichen Fällen berichten. Es scheint also eine ganze Serie zu sein.
Wahnsinn. Da stellt man sich immer die Frage, warum sie nicht früher zur Polizei sind, ne, diese ganzen Zeuginnen. Aber auch hier muss man wieder den Kontext der Zeit sehen. Heute wäre das wahrscheinlich alles längst aktenkundig oder sowas.
Ganz genau, ne? Ja. Man ist sich zumindest jetzt sehr sicher, das ist kein Einzelfall. Dieser Mann ist ein Serientäter.
Und nun sitzt er über 10 Jahre später im Verhörzimmer der Polizei und wird auch zu diesen Taten befragt.
Ja, und siehe da, nach einer Woche Verhör gibt er auch sowohl die Taten an der Frankfurter Studentin als auch den Mord an Silvia zu.
Ach was?
Ja.
Warum macht er das? Also so stark schienen ja die Beweise nun auch nicht zu sein. Beschreibung, okay, aber gibt es Beweise, ist immer die Frage. Ne? Ja, das kann man beweisen.
Kann ich nur vermuten. Also wir werden ihn gleich noch näher kennenlernen und das könnte an seinem Psychogramm liegen. Vielleicht wollte er sogar, dass er endlich gefasst wird.
Aha, okay. Ja.
Er gesteht sogar eine Tat, die ihm noch gar nicht vorgeworfen wurde. Ein Überfall auf eine 17-jährige Frau in Trebur. Am dortigen Rheinufer hat er eine Frau in ein Handgemenge verwickelt. Auch hier hat er einen Hammer dabei, aber er schlägt sie nur mit der Faust. Auch hier kommt es nicht zum Äußersten.
Ja, Glück im Unglück gehabt. Ne? Was erfahren wir denn nun noch über die Tat an Silvia? Vielleicht nochmal dazu.
Da bekommen wir jetzt einen interessanten Einblick in sein Handeln. Im Verhör sagt er zu den Beamten, er kann es sich selbst kaum erklären, dass er zu solch einer Tat fähig sei. Aber wenn er erstmal unterwegs war, gab es kein Zurück mehr. Seine Opfer seien allesamt Zufallsopfer gewesen. Jede Frau bis 30 war ihm recht. Das Gefühl der Macht und der Kontrolle wirkte demnach sehr stimulierend auf ihn.
Ja, und so war das dann auch an dem Abend mit Silvia. Mhm. Ne? Mhm.
Er sagt, er war wie so häufig auf dem Uni-Parkplatz, als Silvia zufällig am Parkplatz vorbeikam. Er griff sich seinen Hammer, den er in einem Mainzer Kaufhaus erworben hatte, und verfolgte die 23-Jährige. Irgendwann habe sie bemerkt, dass sie verfolgt wird, aber da war es zu spät. Er habe von hinten mit dem Hammer auf sie eingeschlagen, sie sei sofort schreiend zusammengesackt. Und ich habe immer weiter auf sie eingeschlagen, bis sie ruhig war. Ich konnte das Schreien nicht mehr hören, sagte er später aus.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Dann lag sie blutüberströmt vor ihm und er möchte seine Fantasie umsetzen und ja, sie vergewaltigen. Aber seine Lust sei ihm mit einem Male verschwunden gewesen. Dann fasst er den Entschluss, sie zu töten. Er sticht mehrmals mit einem Schraubenzieher in den Kopf von Silvia. Ja. Ja. An weitere Details kann er sich kaum erinnern, aber... Er gibt zu, boah, ich muss das wohl gewesen sein.
Ja, da liegt definitiv irgendeine Störung vor, möchte ich mal behaupten. Ne?
Erst als er später wieder auf der Weisenauer Brücke steht, erinnert er sich. Er wirft die Tatwaffen, den Hammer und den Schraubenzieher von der Brücke. Bundeswehrtaucher suchen später nach den Tatwaffen, aber finden nichts. Die Tatwaffen sind bis heute nicht aufgefunden worden. Aber das liegt wahrscheinlich daran, ja, dass der Rhein dort so aufgewühlt ist, dass damals die Taucher die Hand vor den Augen nicht sehen konnten und sich nur am Grund vorantasten konnten.
Ja gut, gibt ja aber auf andererseits keinen Grund, warum er lügen sollte. Ne? Er gibt das Ganze ja zu.
Eben, also, ganz genau, ja.
Weiß er denn, was er danach noch so alles gemacht hat?
Ja, das weiß er dann wieder. Mhm. Nachdem er sich von Hammer und Schraubenzieher entledigt hat, fährt er weiter in Richtung Mainzer Innenstadt. Und jetzt kommt die sexuelle Lust plötzlich wieder zurück. Wie eine Welle bricht sie über ihn und er muss sich direkt befriedigen. Die Anspannung loswerden. Danach geht er dann ins Kino und schaut sich einen Film an.
Wahnsinn, oder? Als wäre es das Normalste der Welt, was er gerade gemacht hat. Er hat aber zum ersten Mal in seinem Leben gemordet.
Ja, wahrscheinlich, ja. So ganz sicher ist man da nicht, denn seine Biografie lässt vermuten, dass es bereits vorher eine ganze Reihe von Taten gegeben hat, die auf sein Konto gehen. Er selbst kann sich nur oft bruchstückhaft erinnern, denn wir erfahren ja auch, dass er während seiner Taten Blackouts hatte und erst wieder zu sich kommt, wenn die Tat vorüber ist.
Das haben wir in der Tat schon öfters gehört, ne? Gerade wenn es um bestialisch ausgeführte Taten geht, die sexuell motiviert sind. Genau. Ich erinnere mich da an einen unserer Live-Fälle, der Todmacher. Erinnerst du dich? Der damals nach dem Krieg im Niemandsland zwischen Ost und West Frauen erschlug und sich daran ergötzte, sie bestialisch zu töten und nur so zum Orgasmus kam.
Ja, der berichtet ja auch immer von diesen Blackouts während der
Genau, Ausführung. Das meine ich. Ja, das scheint also durchaus ein Phänomen zu sein, das häufiger bei solchen Personen auftritt und ist nicht nur eine Schutzbehauptung, wie man vielleicht meinen könnte. Das Innere spaltet sich dabei teilweise richtiggehend vom Rest dieser Person dann ab. Was selbstverständlich aber nichts entschuldigt.
Ja, klar. Und so ist es wohl bei Bernd B. auch. Ja. Mhm. Er ist zur Tatzeit des Mordes an Silvia 23 Jahre alt und studiert selbst in Mainz, und zwar Englisch und Deutsch.
Sie könnten sich sogar also von einem der Englischkurse gekannt haben, theoretisch.
Ja, ne? das könnte sein. Bernd B. gilt als überaus intelligent. Er ist der Beste in vielen Unikursen, lebt ansonsten aber eher zurückgezogen in seiner kleinen Wohnung in Mainz.
Wie ist es denn grundsätzlich mit Frauen? Partnerin, gibt es da was?
Es gibt einen Bericht, in dem eine ehemalige Kommilitonin davon berichtet, dass sie ihn ganz gut fand und bei ihm auch zu Hause war. Aber er machte keine Anstalten, irgendwas zu probieren. Also hat sie die Chance genutzt, als er kurz im Bad war und hat sich nackt zu ihm ins Bett gelegt. Als er wieder zurück ins Zimmer kam und sie nackt im Bett liegen sah, tja, da musste er sich übergeben.
Oh, tja, das möchte man auch nicht als Reaktion erleben. Ne? Nee.
Hat sich dann auch wieder angezogen, ist gegangen.
Ihr Glück wahrscheinlich. Ne? Es zeigt aber, dass es ihm nicht per se ja um Sex geht. Es geht ihm einzig und allein eher um die Macht. Ne? Als die Kommilitonin das Ruder in die Hand genommen hat, hat er damit nichts mehr anfangen können. Er hat die Macht verloren. Und das hat weder Lust noch Freude ihm ausgelöst. Er war ja anscheinend richtig angewidert.
Ja. Er pflegt auch ansonsten keine besonderen Freundschaften. Dennoch gilt er bei allen, die ihn kennen, als zuvorkommend und hilfsbereit.
Ja, das würde Silvia nicht behaupten, wenn sie noch leben würde. Es sind ja aber selten Leute, die solche Taten begehen, denen man das schon von 10 Metern ansieht. Es sind halt meistens genau die unscheinbaren und netten Menschen, die eben auch eine ganz andere Seite aber in sich haben.
Das passt dann auch ganz gut, denn Bernd B. sagt von sich selbst, dass er glaubt, dass eine andere Person in ihm wohnt.
Ah, okay.
Wortwörtlich sagt er: Da ist etwas Rätselhaftes in mir, das nie offengelegt werden kann. Unsere Sprache ist dafür nicht angemessen. Ich möchte mich selbst zum Abfall werfen. Ich habe keine Kontrolle über mich.
Ach, wow, da läuft es mir eiskalten Rücken runter. Du hast ja eben angedeutet, dass noch eine ganze Reihe weiterer Taten auf sein Konto geht. Weiß man da Näheres drüber?
Ja, dazu schauen wir doch mal in seine Kindheit und seine Jugend.
Ja, gerne.
Ja, er wächst in Viernheim auf, geht dort zur Schule und hat bis zum Abitur schulisch nie Probleme. Er spielt gerne Schach und ist ein intelligenter Junge. Mit 16 kommt es dann zu einem einschneidenden Erlebnis. Er muss nämlich auf Verlangen seines Vaters einen Kurzhaarschnitt tragen. Das gefällt ihm ganz und gar nicht. Er bekommt einen Stoppelhaarschnitt verpasst und der junge Bernd weiß gar nicht, wohin mit seiner Wut. Dann findet er ein Ventil. Er lässt die Wut an einem Kind aus. Er befiehlt einem kleinen Jungen, seine Hose runterzuziehen. Dann nimmt Bernd ein Messer und verletzt den Jungen in dessen Unterleib.
Das ist aber schon ein sehr spezieller Gedankengang eines gerade mal 16-Jährigen. Ne?
Ja, er sagt dazu, es war mein Wille, zu jemandem richtig gemein zu sein.
Na, das ist ihm geglückt. Tja. Kommt das denn raus damals?
Ja, und Bernd B. macht sogar eine Therapie. Am Ende heißt es, dass er nun gut mit seinen Aggressionen umgehen kann und dass dies nur eine einmalige Tat war. Aber Bernd B. weiß, dass beides nicht stimmt.
Ja, das wissen wir jetzt auch. Ne? Und jetzt beginnt seine, in Anführungszeichen, Karriere erst so richtig.
Ja, später kann man alles noch gut zuordnen. Wobei die Dunkelziffer sicher noch weitaus höher ist.
Werbung.
Wir freuen uns total, euch den nächsten Partner unseres Podcasts vorstellen zu können, denn dieser Partner hat uns beiden schon sehr viele Stunden bereitet, Jackie, ja, oder?
Vor allen Dingen viele schöne Abendstunden. Die Rede ist von der Havanna Bar in Fulda. Diejenigen von euch, die schon mal in Fulda waren, kennen diese einzigartige Bar sicher schon. Für alle anderen, die vielleicht noch vorhaben, mal nach Fulda zu kommen.
Zum Beispiel zu unseren Live-Shows.
Richtig. Ja. Für all diejenigen ist das ein Ausgeh-Tipp.
Die Havanna Bar ist nämlich der Platz für alle Cocktailliebhaber und Freunde internationaler Küche in Fulda. Und das an einem historischen Ort, denn die Havanna Bar liegt mitten im historischen Barockviertel der Stadt Fulda. Ja.
Egal ob tagsüber oder abends, es lohnt sich zu jeder Tages- oder Abendzeit hier einen Drink zu nehmen oder was Leckeres zu essen.
Wir können das bestätigen, denn wir waren auch schon gern und oft in der Havanna Bar, bevor sie unser Partner wurde. Also daran liegt es nicht. Aber jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr, euch davon erzählen zu können.
Adresse, Öffnungszeiten und weitere Informationen findet ihr natürlich auch im Internet unter www.viva-havanna.com. Havanna mit zwei N übrigens.
Nos vemos, wir sehen uns dort.
Werbung Ende.
Mit 19 kommt Bernd B. mit der Tochter eines Lehrers aus Viernheim zusammen, aber auch diese Beziehung zerbricht. 1973 verpflichtet er sich dann als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, hält aber immer noch Kontakt zur Familie und seiner Ex-Freundin.
Okay, ja, gut, kann man machen, muss man nicht.
Währenddessen ergibt sich eine unerwiderte Liebe zu der jüngeren Schwester seiner Ex-Freundin aus Viernheim.
Ach so, jetzt hat er also ein Auge auf die jüngere Schwester geworfen. Okay.
In dieser Zeit kommt es zu zwei interessanten Vorkommnissen. Erstens, er wird dabei erwischt, wie er heimlich ums Haus schleicht und seiner Ex durch das Toilettenfenster zuschaut, als sie im Bad ist. Außerdem gibt es noch diese seltsame, wenn gleich auch unerfüllte Zuneigung zu der jüngeren Schwester seiner Ex. Das scheint auch intensiver in ihm zu arbeiten.
Ah, das klingt alles irgendwie nicht richtig gut, ne? Na gut, aber bis dato hat er zumindest noch niemanden körperlich geschadet.
Das ändert sich. 1975 beginnt er sein Studium in Mainz. Etwa zur gleichen Zeit kommt es zu einer ersten Tat, und zwar im April 75. Und zwar in Mannheim-Neckarau.
Das ist von Viernheim jetzt nicht so weit weg, ne?
Ja, glaube ich. Er fährt oft ziellos umher. Er berichtet von sexuellen Spannungszuständen, die oft tagelang anhalten. Er fährt dann oft 100 Kilometer ziellos durch die Gegend und befriedigt sich auf diesen Fahrten selbst. Aber hört immer wieder kurz am Höhepunkt auf. Dadurch steigert er seine Lust immer mehr. Während er dabei durch die Gegend fährt, beobachtet er junge Frauen, die seinen Weg kreuzen.
Wow, also auch da wieder eine Zufallstat.
Ja, es handelt sich um eine 17-Jährige, die spät abends an einer Haltestelle sitzt und dort auf den Bus wartet. Bernd B. nähert sich der Frau, dann zückt er sein Bundeswehrmesser und sticht zu. Die Klinge prallt jedoch am Knorpel der jungen Frau ab. Er versucht sich an ihr zu vergehen. Die 17-Jährige blutet zwar extrem aus ihrer 7 Zentimeter langen Wunde, aber kann sich befreien.
Also sie kann sich retten.
Ja, sie blutet zwar sehr stark, aber überlebt. Und diese erste Tat, eine versuchte Vergewaltigung, fand einen Tag vor seinem 21. Geburtstag statt. Daher wird er auch später von der Jugendkammer angeklagt.
Boah, das Fass mache ich heute nicht wieder auf. Ne? Das hatten wir schon sehr oft, wie und wann ein Täter nach Jugendgesetz und wann nach Erwachsenenrecht verurteilt wird und warum und überhaupt. Muss man auch nicht immer verstehen, aber gut, es ist so.
Ist so, ja.
Lassen wir es verstehen.
Ein paar Monate nach dieser Tat fährt er diesmal ziellos durch Weinheim. Das ist der 22. Dezember 75. Er fährt erneut sexuell aufgeladen mit dem Auto ziellos umher. Befriedigt sich wieder bis kurz vor dem Orgasmus und hört dann wieder auf. Als er aufgepeitscht genug ist, steigt er aus seinem Fahrzeug und geht zu Fuß weiter. An einem Zebrastreifen kommt ihm ein 16-jähriges Mädchen entgegen. Als sie an ihm vorbeigeht, dreht er sich um und schlägt ohne zu zögern mit einem Hammer auf ihren Schädel ein. Sie sackt sofort blutüberströmt zu Boden. Er schlägt nochmal zu. Sie hat Glück im Unglück, denn es nähern sich Autos und er lässt von seinem Opfer ab, bevor er sie töten kann.
Ja, sonst wäre sie sicher ebenfalls ein Todesopfer geworden.
Hundertprozentig, ja. Und so geht es all die Jahre weiter. Vielleicht stichpunktartig einige weitere Taten, die nur das Jahr 1981 betreffen.
Also das Jahr, in dem er dann im Mai auch geschnappt wird. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier von maximal, das war ja im Frühjahr irgendwann, ne? Von 5 Monaten.
Ja, genau,
okay,
genau.
Gut, dann leg mal los, was da in diesem Jahr noch alles stattfand.
Sein erstes Opfer im Jahr 1981 ist eine 16-jährige Radfahrerin auf einer Landstraße bei Trebur. Bernd B. schlägt sie mit dem Hammer vom Rad, sie will nicht mitmachen und er schlägt wieder zu. Ihr Glück, sie kann ein Auto stoppen und Bernd B. flüchtet. Einige Zeit später kommt es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Ingelheim. Und auch die dritte Tat in diesem Jahr zeigt, wie Bernd B. tickt. Diese Tat findet in Mainz dreist statt. Bernd B. bricht in ein Mehrfamilienhaus ein. In dem Haus leben unter anderem zwei Teenagerinnen. Eine hat er schon länger im Blick und beobachtet sie heimlich durchs Fenster. Bei seinem Einbruch stiehlt er ihre Wäsche, persönliche Gegenstände und ein Fotoalbum. Haut dann aber wieder ab. Im Sommer des Jahres 81 solle dann an eine Schule in Bad Kreuznach versetzt werden. Dann begeht er jedoch die Tat mit der Elfjährigen in Gau-Algesheim, von der wir berichtet haben. Ja. Und er muss in Haft.
Das war diese
ganz am
Anfang Alzey-Gau-Algesheim-Geschichte. Genau. Das scheint auch, ja, scheint so zu sein, dass er jetzt richtig in Fahrt gekommen ist, ne, in 1981. Kann das sein, dass das so richtig an Fahrt aufnimmt dann mit der Zeit?
Ja, das würde ich auch so bezeichnen, das ist richtig. Und es waren wohl noch mehr Taten geplant, viel mehr sogar. Denn die Beamten finden bei der Durchsuchung seiner Wohnung ein Adressbuch, eine Art Adressbuch des Todes. Circa ein Jahr vor seiner Festnahme hat er damit angefangen und 139 Namen feinsäuberlich in dieses Büchlein notiert. Alles Namen von Mädchen zwischen 11 und 15 Jahren. Ben B. sagt selbst über sich dazu, ein Kontakt hätte vermutlich zum Tod geführt.
139 Namen?
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Er wäre ein Serientäter geworden, das sagt er selbst. Besonders pikant, bei einigen dieser Mädchen war er schon vor dem Haus gewesen und hatte sich dort umgeschaut.
Ah. Wie ist er denn überhaupt an all diese Namen und Adressen rangekommen?
Ja, das ist auch so ein Ding. Viele der Namen und Adressen hat er sich aus der Bravo abgeschrieben. Also aus der Jugendzeitschrift. Damals wurden da noch die vollen Namen und Adressangaben abgedruckt. Du hast ja doch mal für die gearbeitet, war das nicht so?
Ja. Aber nur bei der Bravo Sport habe ich gearbeitet. Ja. Und bei uns hat man damals keine Adressen mehr abgedruckt. Aber vielleicht war das Ende der 70er, Anfang der 80er noch so. Das kann durchaus sein.
Ja, das stimmt.
Aber dazu hätte ich auch noch eine Frage. Waren denn auch Namen seiner eigenen Schülerinnen darunter in dieser Liste?
Ja, tatsächlich waren auch Schülerinnen von der Schule, an der er unterrichtete, darunter. Über eine Schülerin hat er sogar besonders viel notiert. Also Details, wie er sie genau auf dem Schulweg vergewaltigen will. Es sind jedoch so grausame Beschreibungen und Details, die er da beschreibt, dass sie vor Gerichten unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgelesen werden. Er hatte auch bereits einen sehr detaillierten Plan, wie er das anstellen wollte. Er hatte dem Mädchen angeboten, dass er sie nach dem Schulausflug nach Hause fahren würde.
Oh Mann, ey.
Ja.
Ja. Shaggy, kommen wir jetzt mal langsam zum Prozess und zum Urteil, ja, bitte.
Machen wir. Der Prozessbeginn ist im Januar 1982. Bernd B. wird wegen 5 versuchter Mord und einem vollendeten Mord angeklagt. Man attestiert ihm eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund sadistischer, voyeuristischer Abarten.
Und vor welchem Gericht wird das verhandelt?
Vor dem Landgericht in Mainz. Bernd B. wird nach Jugendstrafgericht verurteilt.
Ja, du sagst schon verurteilt, das heißt, er versucht sich nicht rauszureden oder so?
Im Gegenteil, also er steht Rede und Antwort, ist dabei sehr eloquent und bittet das Gericht quasi darum, ihn schuldig zu sprechen. Er sagt sogar wortwörtlich, wenn sie mich in 20 Jahren wieder rauslassen, dann wird es wieder losgehen.
Verrückt. Boah. Wenn die ganze Zeit so hin und her gerissen, der scheint ja per se erstmal eher kein Idiot zu sein oder so, ne? Und in normalen Momenten scheint er sogar sehr reflektiert seine Taten zu betrachten. Aber wenn diese Gier in ihm aufsteigt, ist er halt ein anderer Mensch, kann man sagen. Und daher muss man die Gesellschaft genau vor solchen Leuten schützen.
Eben, ne? Ja.
Wie sieht denn das Urteil aus?
Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich wegen Mordes. Die Tat sei heimtückisch und in eindeutiger Tötungsabsicht ausgeübt worden. Von sexueller Sucht des Täters getrieben. Ein unabhängiger psychologischer Gutachter unterstützt das. Eine Zukunft in Freiheit für Bernd B. sei schier unvorstellbar. Weitere Taten seien dann zu erwarten.
Und was ist mit verminderter Schuldfähigkeit?
Die wird ihm attestiert, aber das nutzt letztlich nichts. Das Landgericht Mainz befindet ihn für schuldig im Sinne der Anklage und verurteilt ihn zu lebenslänglich plus Überstellung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder forensische Psychiatrie, wie es wohl korrekt heißt.
Ja, war wohl ein bisschen auch von auszugehen, wenn selbst der Täter sagt, lass mich bloß nicht mehr raus.
Ganz genau, ja.
Weiß man, ob er heute noch dort ist?
Ja, also Bernd B. ist immer noch in dieser Einrichtung und wird es wohl auch für immer bleiben.
Und das ist, da sind wir uns alle einig, auch gut so.
Ja. Ganz genau. Und damit sind wir am Ende von Folge 57 angelangt. Die ersten 3 Fälle der Rheinland-Pfalz-Staffel liegen hinter uns. Vielen Dank für euer Feedback und dass ihr uns auch so weiterhin fleißig weiterempfehlt.
Ja, und denkt daran, es gibt noch ein paar Karten für den Zusatztermin unserer Live-Show im Januar. Der 3. und 4. Januar sind bereits ausverkauft. Schaut dazu einfach mal unter kreuz.com. Dort gibt es einen Link zum Ticket für den 5. Januar und alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns erstmal in 14 Tagen auf eine neue Folge.
So ist es. Klickt wieder rein, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat. Dein Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region. Tschüss.
Tschüss.